Sofort, jetzt habt ihr es so laut getroffen. Der Sinn und der Zweck dieser Musik besteht eigentlich darin, das Bewusstsein des Zuhörers zu läutern und zu reinigen. Wir verstehen im spirituellen Leben, dass unser Bewusstsein immer wieder von verschiedenen Eindrücken geprägt wird. Es heißt, dass ich durch die falsche Identifizierung der Seele mit dem Körper eine falsche Auffassung im Leben ergibt, sodass man sich als für eine Rolle in diesem körperlichen Dasein, in diesem materiellen Dasein hält, mit der die ewige spirituelle Seele oder das eigentliche Selbst an und für sich überhaupt nichts gemeinsam hat. So aus dieser falschen Identifizierung, diesem falschen Ego eigentlich, ergeben sich verschiedene Eigenschaften wie Täuschung. Zunächst einmal die Selbsttäuschung und dann die Täuschung von anderen. Ein Mensch, der nicht im transzendentalen Bewusstsein gründet, sondern in der falschen Auffassung versunken ist, wird sich täuschen und zwangsläufig auch andere. Ihm wird es sehr wichtig sein, eine falsche Rolle in dieser Welt aufzuführen. Wir nennen das in unserem Kulturkreis falsches Ego. Wir meinen damit ein Mensch, der sehr arrogant ist und ein Mensch, der uns in irgendeiner Weise ins vegetative Nervenkostüm übertritt. Aber mit falschem Ego sind auch die noblen Menschen, die wohlmeinenden Freunde der Menschheit, die Philosophen und großen Religionsstifter gemeint, wenn sie nicht von ihrer eigentlichen klaren spirituellen Identität wissen, wenn ihr Bewusstsein mit anderen Worten durch eine falsche Identifikation getrübt ist. Dann sind sie auch in Selbsttäuschung inbegriffen und werden andere auch täuschen. So diese falsche Identifizierung von der ewigen Seele mit dem zeitweiligen materiellen Körper ist die Brutstätte für materielle Wünsche. Die Wünsche des ewigen Lebewesens formulieren sich im Verstand, im Mana. Manas ist ein Sanskrit-Wort und bedeutet der Verstand oder das Denken, was mehrere Funktionen hat. Im Grunde genommen zwei, nämlich Dinge anzunehmen, die uns in dieser falschen Identifizierung für angenehm erscheinen, und Dinge abzulehnen, die uns als unangenehm erscheinen. Der spirituelle Meister von meinem spirituellen Meister, Srila Bhaktisiddhanta, hat hierzu ein sehr markerschütterndes Beispiel gegeben, was ein wenig schockierend ist, aber ich glaube, dass ich dieses Beispiel unseren Sonntagsgästen zumuten kann. In Burma gibt es ein sehr spezielles Gericht. Um dieses Gericht anzufertigen, sammelt man all die totgefahrenen Hunde und Katzen und Schimpansen, also Affen, ein und tut sie in einen Trog, ungefähr so wie ein alter Waschtrog. Und dann lässt man diese Hunde und Katzen in diesem Trog für lange Zeit verwesen, sodass sich eine schillernde, also sehr schön schillernde, also nicht chemisch gewürzte, sondern natürlich schillernde Farbe ergibt, die man als Salatsoße für pikante Zubereitung benutzen kann. Das ist also verwestes Fleisch und also so wie ich nur daran denke, kommt ein Brechreiz auf, deswegen möchte ich hier schnell stoppen, besonders vom Sonntagsfestmahl. Die gleichen Burmesen, die dieses grusam, abscheuliche Gericht für sehr anziehend halten, denken, der Geruch von Ghee, in Indien kocht man viel mit Butter rein Fett, welches auch als Ghee bekannt ist. Der Geruch von Ghee wird einen Brechreiz erzeugen. Ich glaube, die Konnoisseure unter euch, die Feinschmecker, die es immer wieder zu den Sonntagsfestmählern treibt, wissen die Zubereitungen, die mit Ghee hergestellt werden, besonders zu schätzen. Es gibt einen so einen abgerundeten, feinen Geschmack, der praktisch die Gewürze trägt, während sie auf der Zunge zergehen. Es ist ein sehr wichtiges Bestandteil für der vegetarischen Küche. Nun, was die ihn sehen, Ulis, ist den anderen sehen, Nachtigall. Nicht? Das ist auf Plattdeutsch das Gleiche. Oder das Einspeise ist des anderen Mannes Gift. Wir können sehen, wie das Lebewesen in der materiellen Welt entsprechend seines Körpers und damit zusammenhängend seines Mannes, seines Geistes, Dinge als angenehm akzeptiert und andere Dinge als unangenehm zurückweist. Kulturkreis zu Kulturkreis verändert sich das und von Person auch. Immer der Philosophie des Krishna-Bewusstseins ist dieser physische Körper und der Verstand, der entsprechend des Körpers akzeptiert und zurückweist, das falsche Ego, die falsche Identität, ein unnatürliches Kostüm, eine clownhafte Kleidung der ewigen spirituellen Seele. Und sowohl fanatisch auf Butterreinfett zu stehen und fanatisch die burmesische pikante Soße abzulehnen, als auch umgekehrt, ist nichts anderes als eine weitere Manifestation des falschen Egos oder dieser falschen Identität, die ganz, ganz fest in unser Denken und Fühlen und natürlich auch Wollen, also das Treffen von Entscheidungen, eingebettet ist. Nach der Materialist, also die, ich komme auf Wünsche zu sprechen, die sich im bedingten Dasein bilden und die von Körper zu Körper und Situation zu Situation verschieden sind, andersartig. Nun, diese Wünsche bilden die Grundlage für das, was man als das Bedingte oder vielleicht weniger philosophisch ausgedrückt, das begrenzte materielle Leben hält. Jeder sieht, wie mächtig Wünsche sind. Ein Mensch heiratet, weil er glaubt, in der Heirat sich Wünsche zu erfüllen, die er ohne die Heirat schwerlich erfüllen kann. Ein Mensch gibt die Ehebeziehung wieder auf, weil er erst glaubt, dann sich Wünsche erfüllen zu können, die er sonst nicht erfüllen kann. Jemand wird ein reicher Mann, ein König, weil er einen Wunsch dazu hat. Wir haben gerade eine Anmeldung von dem König von Orissa oder Puri, der hier eine Woche im Sommer verbringen möchte. Wenn ihr also einen echten Gold beschmückten König nochmal sehen möchtet, irgendwann im Sommer könnt ihr ihn besichtigen im Tempel. Jemand wird ein König, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Ein anderer wird ein Asket und entsagt der Position des Königs in dieser Welt, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Es sind Wünsche praktisch, die über unsere jeweiligen Stationen im Leben befinden. Es sind auch Wünsche letztendlich, die unser Karma, das heißt die Reaktion auf die Handlung, die wir ausführen, entscheidend steuern. Deswegen ist es der allerwichtigste Punkt im spirituellen Leben, seiner Wünsche Herr zu werden. Und man kann nur falsche Wünsche oder irrtümliche Wünsche aufgeben, wenn es einem möglich ist, das wirkliche Selbst zu erkennen. Der Großteil der heutigen Menschen, es ist ja fast pathetisch, das so auszudrücken, lebt in dem fruchtlosen Versuch, materielle Wünsche zu erfüllen, die lediglich aus einer falschen Auffassung vom Selbst entspringen und einen deswegen nicht wirklich glücklich machen können. Ich möchte euch einen passenden Text vorlesen aus den Vedas. Sowohl in diesem Leben als auch im nächsten gelingt es denjenigen, die etwas anderes wünschen als spirituelles Glück, niemals ihre Wünsche zu erfüllen. Ihre wirklichen spirituellen Wünsche bleiben bedeckt durch materielle Illusionen. Solche Menschen sind wie Menschen, die nach vergrabenen Schätzen suchen, doch nicht wissen, wo der Schatz sich eigentlich befindet. Deswegen gehen sie immer wieder und wieder über diesen Schatz hinweg, doch erreichen ihn nie. Sie sind immer in der Nähe des spirituellen Bereiches, doch durch materielle Illusion bedeckt, können sie diesen spirituellen Bereich niemals erlangen. Was passiert, wenn jemand materielle Wünsche entwickelt? Nichts anderes, als dass seine spirituellen Wünsche bedeckt werden. Im Srimad Bhagavatam beschreibt Srila Prabhupada es sehr treffend. Er sagt, jeder wünscht sich, den unbegrenzten Bereich spiritueller Freiheit zu erlangen, wo er durch nichts behindert wird. Die Seele wünscht sich aufzubrechen in die Weite des spirituellen Himmels. Also Prabhupada vergleicht die Seele hier mit einem Vogel, welches sich aus der begrenzten Dschungel oder so erheben möchte und in der Luft fliegen möchte. Doch, und hier wird's hier ist eben das, was man als traurig bezeichnen kann, weil es den Menschen heutzutage an einem klaren Verständnis von ihrer spirituellen Identität mangelt, werden diese Wünsche nach Freiheit und nach dem unbegrenzten Zustand bedeckt. Es ist ungefähr so wie Licht, was durch ein farbiges Glas fällt. Wenn ihr heute Abend nach dem Sonntagsfest mal in den Tempel gehen möchtet, schaut euch bitte unseren neu gemachten Altar an. Wir haben dort eine Glasarbeit gemacht. Irgendjemand? Wer war es eigentlich? Von Günther und Karin? Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Die hat also da einen Sonnenaufgang, ist es, glaube ich, nicht? Wenn man es richtig sieht. Irgend sowas mit einer Sonne. Ich glaube persönlich, ist es ein Sonnenaufgang. Gemacht, eine wunderschöne Glaseinlegearbeit, so Bleiglas. Wir haben dahinter Licht aufgestellt und es gibt eine schöne Illusion von einem Sonnenaufgang. Also für mich jedenfalls ist es der perfekte Sonnenaufgang. Ihr müsst es selber prüfen, wie ihr es wahrnimmt. Was da passiert ist, da wird das eine Licht gebrochen und verschiedentlich weitergegeben. Sie hat es geschickt gemacht, es ist nicht nur ein einfarbiger Sonnenstrahl, der wird dann also erst rot, dann orange und dann irgendwie so ganz, ganz geschickt halt. Also es ist eine Sehenswürdigkeit hier in Heidelberg, man muss es sehen. Das ist, was passiert mit unserem ursprünglich rein spirituellen Wunsch. Wenn er in Kontakt mit unserem materiell beeinflussten Geist, dem getäuschten Geist kommt, entwickeln sich nicht eine, sondern eine Vielzahl von materiellen Wünschen, die sich alle herleiten lassen von dem ursprünglich spirituellen Wunsch. Wir wünschen uns mit anderen Worten statt Gott den trügerischen Gott des Kaufhauses, also materielle Güter, und lecken die Füße der Illusion mit großer Begierde, wie Kühe, die Salz an den Füßen lecken wollen, und werden eigentlich so zu Dienern von Täuschungen, eben diesen gefärbten oder getrübten materiellen Wünschen. Nun, über dieses an und für sich recht tiefe Thema was, wenn jeden, glaube ich, in irgendeiner Weise anspricht, denn jeder hat schon erlebt, wie viel Zeit er vergeudet hat in dem Nachjagen von materiellen Wünschen, die sich eigentlich nur als halt Ergebnisse von Illusionen herausgestellt haben. Um dieses Thema ein bisschen erheiternd oder sagen wir besser unterhaltend zu gestalten, dass es nicht so wie eine dunkle Wolke im Raum schwebt, sondern ein bisschen aufgelockert wird und für uns vielleicht eher eine praktisch, dass wir damit mehr anfangen können, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die nicht aufhört, die Faszination von Menschen im spirituellen Kreisen zu bewegen. Es ist eine Geschichte über die vielfachen, also die mehreren Leben von Narada Muni. Diejenigen, die schon ein wenig gehört haben von den mehreren Leben von Narada Muni, werden sofort mit Kennermine die Augen zuzwinkern. Yes, das ist wichtig zu hören. Ich möchte euch sagen, ich werde sie in einer Weise erzählen, wie es bestimmt noch niemand hier gehört hat, denn ich habe sie also jetzt in der Urfassung von Atmatattva erzählt. Atmatattva, um es euch, die ihr ihn nicht kennt, zu sagen, ist also ein wirkliches Genie. Es ist eines der Lehrer in unserer Schule in Indien. Wir haben dort eine traditionelle Schule mit Lehmhütten. Es ist eigentlich ein Schuldorf. Man lebt dort. Man lernt dort neben den akademischen Fächern, Geografie und so weiter, Mathematik, auch Fächer wie, also praktisch zu leben. Wie nimmt man ein Duschbad mit einem Eimer und solche wichtigen Dinge. Also für ein einfaches, auf Gott das Bewusstsein zentriertes Leben. Es ist Geschichte, eine Schule für Kinder, aber auch eine Universität ist dran angeschlossen. Und dieser Atmatattva ist ein Reservoir von vielen authentischen spirituellen Geschichten. Er ist lange durch Indien gereist als ein wandernder Mönch, und so haben wir ihn auch in Chandigarh getroffen und zu ihm gesprochen, sodass er letztendlich dann auch ein Hare Krishna Devotee wurde. Hat aber schon lange vorher mit dem spirituellen Wissen Bekanntschaft gehabt. Und der erzählt dort jeden Abend von 7 bis 9 Uhr diese Geschichten aus den Puranas, und von dem habe ich halt diese eine Geschichte. Narada Muni ist eigentlich zu Beginn der Schöpfung als Sohn Brahmas geboren worden. Narada Muni ist ein großer Transzendentalist, ein Geweihter Krishnas, hat sich aber zu Beginn der Schöpfung in einen Streit verwickelt. Der Streit ging wie folgt. Brahma, sein Vater, wollte von ihm, dass er Kinder kriegte, um das Universum zu bevölkern. Narada Muni wurde aber sehr zornig auf ihn und sagte: Was bist du für ein Vater? Nach den Schriften kann man nur dann ein Vater werden, wenn man seine Kinder von dem Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode befreit. Du aber weist mich an, in diesen Kreislauf mich zu verstricken, indem ich ein Geschlechtsleben führe und Kinder en masse produziere. Wie kannst du das von mir erwarten? Du bist mein Vater nicht. Das war so der Familienstreit, ganz schön heavy, nicht? So, Brahmaji wurde so zornig auf seinen Sohn, der sich herausnahm, nicht nur seine Unterweisung zu missachten, sondern ihm auch Unterweisung zu erteilen, dass er sagte: Du magst jetzt so reden wie ein großer Asket, aber ich werde dich verfluchen. Ich werde dich verfluchen, dass du die Form eines bildschönen Jüngling annimmst. Upavahara. Du wirst 50 Frauen haben und so schön sein, dass wenn immer deine Frauen dich sehen, sie sofort in Ohnmacht fallen. Jede Frau, die dich sieht, wird von deiner körperlichen Erscheinung dermaßen fasziniert sein, dass sie Liebhaber, Familie und Pflichten stehen lässt und mit dir zieht. Und du wirst materiellen Genuss suchen, nicht nur auf allen Planeten in diesem Universum, nein, in jedem Park und unter jedem Blumenbaum. Yes, das war der Fluch. Und so wirst du total vertieft ins falsche Ego, ein wunderschöner Held zu sein. Für 1000 Jahre in der Zeitrechnung der himmlischen dein Leben vergeuden. So, Narada Muni sagte: Vater, dass du mir solch einen Fluch zumutest, ist die Ursache für diesen Fluch. Die Menschen dieser Welt werden dich niemals verehren. Und so kommt es, dass es für Brahma eigentlich keinen Tempel gibt, außer einen entlegenen in Pushkar, was auch seinen Grund hat. Aber das ist eine andere Geschichte. So, er nahm also sofort den Körper eines wunderschönen Jünglings an. Michael Jackson ist eine hässliche Unke für diejenigen, die in ihm einen schönen als Idol sehen. Wer gibt's noch? Unter den Deutschen ist Uwe Seeler, glaube ich, sehr schön mit dem gekrümmten O-Bein. Nicht? Das wirkt doch sehr anziehend für die deutsche Gesellschaft, wenn er ein Fußballer ist. Was immer das Schönheitsidol ist, was ihr kennt, vergesst es. Upavada ging los, also nur um euch einen kleinen Einblick da rein zu geben in sein Leben. Er kam an den zum Hofe des von Chitragupta, Chitraleka. Das ist ein Gandhava. Gandhava sind das, was in unserer abendländischen Religionsvorstellung Engel sind, also sehr schöne Wesen, die sehr schöne körperliche Merkmale haben und sehr schön singen kann. So, dieser Chitraleka unterrichtete 15 Tänzerinnen in der Kunst des Singens und des Tanzens. Er war mitten darin, seine Talas zu bringen, seine Rhythmen, und sie tanzten alle danach. Als der Upavadana vorbeikam, und er guckte gerade nach rechts, und als er wieder hinguckte, waren seine 15 Schülerinnen weg. Wo sind denn die jetzt plötzlich? Ja, sagte sein Sekretär, die sind mit diesem schönen Jüngling gekommen. Es war eine Sekretärin. Der ist so schön, jeder geht mit ihm, jede Frau muss mit ihm mitgehen, so schön ist er. Ich habe weggeguckt, als er kam, damit ich nicht mit ihm mitgehen muss. Sammelte also der Upavana, nachdem der Fluch Frucht trach, nach und nach diese 50 Frauen an. 20 traf er, als sie in einem Lustgarten badeten, total unbekleidet, und er ging dran vorbei. Und sie sahen ihn, und diese Himmelsbewohnerin vergaßen sogar ihre Kleidung anzutun und gingen nackt mit ihm mit. Er wurde also begleitet von den wunderschönsten Frauen. Der einzige Nachteil war, dass sie immer in Ohnmacht fielen, wenn sie ihn anschauten. So, wenn er zu ihnen sprach, dann sagte er zu ihnen: Bitte schaut mir nicht ins Gesicht, schaut euch auf die Fußnägel. Aber da ihre Fußnägel, so wird es berichtet, spiegelglatt waren, sahen sie das Spiegelbild von Upavana in ihren Fußnägeln und fielen dann in Ohnmacht. So schön war er. Ich glaube, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir mit unseren Körpern sind also nicht besonders schön im Vergleich zu Upavana. So, eines Tages, und hier wird es interessant, dieser Upavana, muss ich sagen, wurde bald sehr arrogant und sehr eingebildet. Es heißt, er war gekleidet in ein Gewand aus eitler Selbstgenügsamkeit. Das war so praktisch seine Kleidung. Er war völlig verblendet, wie man es praktisch nur von einem Materialisten in unserer heutigen Zeit erwarten kann. Völlig durcheinander und verwirrt identifizierte er sich mit diesem physischen Körper. Nun, eines Tages gab es eine interessante Wende. Und zwar rief Brahma zu einem Festival zusammen. Im vedischen Sinne heißt Festival Utsava. Sava heißt so viel wie Leid in Sanskrit und Ut heißt heraus. Ein Festival im vedischen Sinne ist nicht eine materielle Vergnüglichkeit, denn eine materielle Vergnüglichkeit ist wiederum nur eine Auslebung von falschen, verblendeten Wünschen, die die Seele nicht zufriedenstellen können. Ein Utsava ist ein spirituelles Festival, so wie wir es sonntags machen. Mit dem Singen der heiligen Namen, mit dem Zu-sich-Nehmen von Prasadam. So, Brahma wollte dieses Festival machen und er suchte jetzt nach einem schönen Vorsänger, der also die Lieder singen konnte. Und plötzlich traten ihm Tränen in die Augen. Der, der am besten Krishna lobpreisen kann, ist eigentlich mein Sohn Narada Muni. Warum habe ich den armen Kerl nur so verflucht? Jetzt vergeudet er sein Leben als ein eitler, selbstgetäuschter Illusionskönig. Und er weinte, er musste weinen, als er an Narada Muni dachte, was habe ich ihm angetan? Wie konnte ich meinen eigenen Sohn so verfluchen, dass er so wenig Zugang hat zu spirituellem Leben, weil er so tief im falschen Ego ist? Und aus Mitleid musste er ständig an ihn denken, sodass Upavarna, der gerade wieder in Sinnbefriedigung vertieft war, plötzlich ein Rufen verspürte. Ich weiß nicht, ob ihr, also meine Zuhörer, starke Emotionen kennen in ihrem eigenen Leben. Es ist jedoch eine Tatsache, wenn ein Mensch, der einen sehr liebt, an einen denkt und man nicht ein Holzklotz aus Kanada ist, dann merkt man das. So, Upavahana fühlte sich von seinem Vater gerufen und kam an. Was ist, Vater? Ich glaube, du hast nach mir gerufen. Ach, sagte Brahma, wenn ich dich sehe, könnte ich weinen. Und er weinte wieder. Was kann ich für dich tun, Vater? Ich bezweifle, dass du das für mich tun kannst. Aber bitte, wir haben ein Festival, wo wir die höchste Persönlichkeit Gottes preisen wollen, wo wir Krishna preisen möchten. Bitte, du sollst singen heute. Aber ich möchte dich daran erinnern, sing nur über Krishna. So, Upavahana fing an. Sagalamapaminasa. Und wollte dann mit einem dieser vedischen Schlager anfangen, die sehr klassisch klingen, nicht? Aber Brahma sagte, über Krishna musst du singen, denn heute sind Shiva, Kuvera, alle sind bei uns Gäste. So, er fing dann an, über Krishna ein sehr schönes Lied zu singen, was so schön war. Der konnte also, sah nicht nur gut aus, der konnte singen wie ein junger Halbgott. War eigentlich ein junger Halbgott. Also die Analogie ist hier überflüssig. Er sang und Shiva verfiel sofort in Ekstase. Er fiel sofort von seinem Sitz herunter, heißt es. Die äußeren Sinne versagten ihm seinen Dienst und er rief Krishna, Krishna vor Ekstase der Liebe zu Gott. So, er sang also weiter und die ganze Audienz schmolz dahin. Schließlich sagte Brahma, du bist so gut, sing noch ein Lied. Und dann fingen die Apsaras an zu tanzen, Parfüm, Schwaden waberten durch die Atmosphäre, die Bäume knospeten und blühten. Es war eine Atmosphäre, ja, wie man nur bei so einem Festival vorfindet. So plötzlich, und hier wird es wieder kritisch, dachte dieser Upavahana, die Halbgötter waren so zufrieden, sie sagten ihm, also Kuvera sagte, du kriegst den Schlüssel zu meiner Schatzkammer, bitte. Shiva sagte, du wirst einen Körper kriegen, der nie versagt, seine sinnlichen Funktionen versagt. Parvati sagte, alle Genüsse dieser Welt sind für dich bestimmt. Und Upavana war natürlich sehr, sehr froh. Er wurde mehr und mehr gesegnet, während Brahma immer verzweifelter wurde. Sein falsches Ego wird stärker und stärker mit jeder einzelnen dieser giftigen materiellen Segnung. So, dann sagte Brahma, okay, gib noch ein Abschiedslied. Und zwar möchte ich dich bitten über das Thema, müsste ich zu lange erklären, deswegen werde ich es gar nicht erst erwähnen, Gopi Virahana zu singen. Also nimmt es hin als ein Fremdwort. Sie singen darüber. Und er fing an zu singen. Und während er sang, veränderte sich seine Stimmung plötzlich. Mit anderen Worten, er betrachtete sich nicht mehr als ein Sänger für Krishna, sondern als der tollste Sänger im Universum. Sein falsches Ego breitete sich wie ein Fluch über ihn, obwohl er bis dahin tatsächlich Krishna wirklich gelobt, gepriesen hatte. Und als er das dachte, ich bin der beste Sänger, verlor er den Rhythmus und die ganze Show sozusagen brach zusammen. Shiva, der Nataraj ist, der Herr des Tanzes, schaute ihn mit seinem Feuerauge an und er spürte, wie ein Feuerstrom auf ihn zukam, dieser Sänger, dieser Upavahana. Und alle waren sehr, sehr enttäuscht über ihn und er wurde verflucht. Allerdings segensbringend. Er wurde verflucht, dass sein ganzer materieller Fortschritt zu Ende gehen würde. Und so fiel er von den himmlischen Planeten herunter und wurde der Diener der Sohn einer Dienerin. So, um eine lange Geschichte kurz zu machen, als Sohn dieser Dienerin bekam er die Gelegenheit, mit großen Geweihten Krishnas Gemeinschaft zu haben. Er hörte über das transzendentale Wissen und dieses transzendentale Wissen brachte in ihm eine Wandlung im falschen Ego. Seht mal, wenn wir über spirituelles Wissen hören oder aus den Schriften hören, wie ich habe jetzt eine traditionelle Geschichte erzählt, möchte aber hier aufhören, weil ich weiß, einige unserer Gäste sind sehr empfindlich für Kulturschocks und können nicht solche Geschichten sehr lange hören. Der Sinn vom Hören des spirituellen Wissens ist, dass falsches Ego reduziert wird und dass man anfängt, eine Handlung auszuüben. Spirituelles Wissen, wie es dargestellt wird in der Bhagavad Gita, ist nicht zur Unterhaltung bestimmt. Nichts für Ohrensesselspekulanten, die so mit der großen Spekulierpfeife und der intellektuellen Miene über spirituelles Wissen diskutieren, aber niemals praktisch etwas in ihrem Leben verändern. Nein, das direkte Ergebnis davon, wenn man spirituelles Wissen aufmerksam aufnimmt, ist, dass man losgelöst wird von materieller Illusion, vom falschen Ego und die feste Entschlossenheit entwickelt, selber mit spirituellen Handlungen anzufangen. Spirituelles Wissen wird manchmal verglichen mit Sonnenstrahlen. Wenn man eine Kokosnuss hat, die Kokosnuss ist fest verbunden mit der Faser oder der Schale. Ja, es besteht gar keine Trennung. Es erscheint wie eins. Genauso erscheint uns in unserer materiellen Illusion unsere Identität, eins zu sein mit dem Körper. Mit anderen Worten, wir halten uns für den Körper. Wir nehmen uns gar nicht als gesondert wahr. Wir können uns nur wahrnehmen als unser Spiegelbild und die damit verbundene falsche Identifizierung und Rolle im Raum und Zeit, die wir für kurze Zeit halt nur spielen können, nicht? So, durch das Hören von spirituellen Wissen, wie es dargelegt wird in der Bhagavad Gita, wird unsere eigentliche Identität klar. Genauso wie eine Kokosnuss, die durch den Einfluss der Sonnenstrahlen von der Kokosnuss von der Schale getrennt wird, so wird auch das wirkliche Selbst, die spirituelle Seele, durch das Hören von spirituellem Wissen getrennt von der materiellen Illusion, getrennt vom falschen Ego. Das ist die Wirksamkeit davon, wenn man spirituelles Wissen hört. Und ich möchte enden, indem ich euch eine weitere Geschichte erzähle, diesmal aber nicht so ausführlich, sondern mehr allgemein. Eines der Hauptwerke, aus dem wir hören, eigentlich jeden Morgen hören, das ist das Srimad Bhagavatam. Es wurde von Shukadev Goswami, einem Asketen, Maharaj Parikshit mitgeteilt, der ein Kaiser war. So, dieser Kaiser musste innerhalb 7 Tage sterben. Er hatte also so etwas wie eine Todkrankheit. Es war ein Fluch, der über ihn lastete. Und als er anfing, über das Bhagavatam zu hören, war er sehr besorgt, was seinen kurz bevorstehenden Tod betraf. Ähnlich wie jeder von euch wohl besorgt sein würde, wenn man ihm plötzlich, wie zum Beispiel Rumänien, das ja noch vor ein paar Monaten der Fall war, zum Tode verurteilen würde und man also den letzten 7 Tage vom Schafott ist, dann wird man langsam so am 7. Tag mal dran denken, jetzt geht's bald aus, jetzt muss ich mich ein bisschen um mein inneres Leben hier kümmern. So, Maharaj Parikshit war also sehr, sehr besorgt, doch nachdem er das spirituelle Wissen des Bhagavatams gehört hatte von diesem Shukadev Goswami, heißt es, verlor seine tief verwurzelte Anhaftung an Haus, Heim, Haustiere und Reichtümer. Das verlor er, weil dieses spirituelle Wissen eben uns hilft, zu unserer eigentlichen spirituellen Identität zu kommen, die nicht identisch ist mit unserer so tief verwurzelten materiellen Identifizierung oder diesem falschen Ego. So, deswegen möchte ich unsere Gäste ermutigen, wiederholt der transzendentalen Botschaft, yes, Message, kann man schon so sagen in Deutsch, dem transzendentalen Wissen vielleicht besser, Gehör zu schenken und so und zwar so Gehör zu schenken, das ist jetzt wichtig, dass man nach Inspiration sucht, um sein Handeln zu verändern. Das ist aktives Hören. Passives Hören ist durchs eine Ohr rein, durchs andere Ohr raus. Oder dass man es lediglich, dass man nur Dinge hören will, die einem bestätigen, in dem, was man eigentlich schon annimmt oder durch seine nächtlichen Spekulationen schon so vorausgesetzt hat. Nein, man sollte aktiv hören, das heißt neue Dinge aufnehmen und diese dann verwirklichen, indem man sich nach den Unterweisungen richtet, die in den Schriften gegeben wird. Und so wird es für jeden Einzelnen möglich sein, seine fest verwurzelte materielle Identifizierung und dem sich damit verbundenen Problem, also das zu lösen, nämlich, dass man ein Diener wird von materiellen Wünschen, die eigentlich nichts als ja getrübte Nachbilder unserer eigentlichen spirituellen Wünsche sind. So, ich möchte hier enden und euch ja ermutigen. Wir haben in Deutsch einen wirklichen Reichtum. Dieser Tempel birst und kracht vor Juwelen, die in ihm drin sind. Nämlich der transzendentalen Lektüre, die wir in unserem Shop haben. Ich habe das in Jugoslawien einfach so schätzen gelernt. Nicht Jugoslawien, wo war es zuletzt? Rumänien. Sorry, man reißt einfach ein bisschen Fülle. Die Leute sind wirklich gekommen zu uns und haben gefragt, wir haben nichts, keine Lektüre hier über Yoga, diesen Wissen zur Selbstverwirklichung. Das wussten sie, dass das Yoga ist. Wir haben nichts. Das wurde so unterdrückt. Ceausescu hat nur seine eigenen Reden als Bücher veröffentlicht. Das gab es nicht mehr und nicht weniger. Danke. Und obwohl sie nicht gut Deutsch und Englisch und Französisch lesen können, finde ich ihre Muttersprache, haben sie die Lektüre, die wir mit hatten, einfach uns aus den Händen gerissen. Da gab es ein Programm in Cluj, da waren auch die revolutionären Sachen da. Da haben wir mit von 4 Buchtischen aus Bücher verteilt, weil die Leute kamen wie, also, wie sagt man, Rehe im Winter zur Futterkrippe. Wir haben da an einem Abend 1500 Bücher verkauft. stell dir das mal vor, 1500. Das ist ungefähr so der halbe, ich weiß jetzt nicht wie viel, so irgendwie so von hier bis zum Fenster alles voll. Mit dickleibigen Büchern. Waren einfach so interessiert daran. Und wollen das übersetzen in ihre Muttersprache, in Transsilvanisch und solche Leckerbissen. Sehr beeindruckend einfach. Ja, und hier in Deutschland haben wir die Bücher ziemlich viele, also ich denke 40 inzwischen schon übersetzt. Also bitte nimmt da ein bisschen Einblick nach dem Sonntagsfest mal, was wir gleich haben werden, und nehmt euch das eine oder andere mit und erfahrt selber, wie es euch hilft, frei vom falschen Ego zu werden. Das ist eine große Errungenschaft, das ist ein aufatmendes, freies und schon fast spirituelles Leben. Wenn nämlich die falsche Identifizierung wegfällt, dann ist einfach nur die wirkliche Identität noch da. Ewige Seele, ewiger Diener Krishna. Das ist eigentlich das ist Geheimnis der Hare Krishna Bewegung. Also wenn ihr es wirklich wissen wollt, es ist dieses spirituelle Wissen in der Praxis, natürlich wird es auch praktisch ausgelebt, was uns eigentlich dazu führt, so avantgardistisch gekleidet zu sein, so progressive Gedanken zu haben und vor allen Dingen so ein konsequentes Leben zu führen. Das ist eigentlich, was dahinter ist. Und natürlich das Chanten von Hare Krishna. Und das Essen von Prasadam. Gut. Ich möchte hier enden und meinen natürlichen Enthusiasmus hier bremsen, wo er durchbrennt. Sind hierzu irgendwelche Fragen, die ihr noch habt? Sonst würden wir gleich zum Sonntagsfest mal übergehen. Danke, ne? Wir haben hier einige Gäste, sehe ich, die Milan, nicht? Und wie warst du nochmal? Christoph. Christoph ist immer zu unserem Sonntagsfesten gekommen und dann hat er jetzt seinen Urlaub in Indien verbracht und sich eigentlich entschlossen, das Wesen eines Transzendentalisten anzunehmen. Sehr gut. Bombe haben wir ihn wieder getroffen. Es kommt, wenn man anfängt, spirituelles Wissen zu hören. Und ich möchte euch nochmal da sagen, das ist der Punkt, wo sich euer spirituelles Leben entweder formiert oder verkrüppelt. Nämlich an dem Punkt, wo man sagt, ich interessiere mich, hier weiterzugehen. Auch wenn ich sehe, wie meine bisherigen Vorstellungen und meine bisherigen Pläne sogar durch das, was ich neu dazugehört habe, hinterfragt werden. Und sich dann entschließt, weiterzugehen. Und die wird man erfahren, wie die spirituelle Energie, die Bhakti-Shakti, einen formiert und frei macht von falschen Vorstellungen. Nur die Sache ist so, viele Leute klammern sich an ihre Illusion, als gäbe es nichts anderes zum Festhalten, als gäbe es keine anderen Aktivitäten. Die klammern sich daran mit der Verzweiflung eines in die Enge getriebenen, wie sagt man, Kojoten. Gibt es das als Tier? Vielleicht ist das kein sehr geschmackhaftes Beispiel, nicht? Ihr könnt es mit eurer eigenen Fantasie finden, diese Beispiele, diese Wies. Vielleicht sagt man dann Wies,